first genetically engineered food approved for sale, the tomato stays riper longer than the non-engineered variety, and they say it's tastier.
It was a hell of a good product.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns um ein Thema, das in der Gesellschaft sehr umstritten ist, in der Wissenschaft aber weitaus weniger kontrovers. Wir sprechen über neue Gentechnik und über Chancen und Risiken der Genschere bei Pflanzen in Zeiten des Klimawandels. Gentechnik, der Begriff, ist ja sehr aufgeladen. Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, betreiben wir so etwas wie Gentechnik aber schon sehr lange. Die ersten sesshaften Bauern vor 10.000 Jahren fingen ja eigentlich damit an, gezielt Wildpflanzen zu suchen, die zufällig nützliche Veränderungen aufgewiesen haben, zum Beispiel größere Früchte hatten, als die Wildformen normalerweise haben. Und die wurden dann gezielt ausgewählt und angebaut. Und das war eigentlich der Beginn der Pflanzenzucht. Heute haben wir andere Möglichkeiten. Wir müssen nicht mehr darauf warten, dass Pflanzen zufällig sich nützlich verändern, sondern es gibt viele technische Möglichkeiten, sogenannte Mutationen im Erbgut zu beschleunigen, auszulösen. Das macht eigentlich die konventionelle Pflanzenzucht seit vielen Jahrzehnten. Die Produkte, bei denen das gemacht wurde, liegen in jedem Supermarkt. Zum Beispiel macht man das mit Hilfe von radioaktiver Bestrahlung oder chemischer Behandlung. Genau genommen ist das Gentechnik, die relativ brachial und ungenau ist, denn man löst einfach ziellos sehr viele Mutationen aus in einer Pflanze und macht das so lang, bis zufällig hoffentlich irgendwas Nützliches dabei herauskommt. Seit einigen Jahren gibt es aber sehr viel präzisere Werkzeuge, um solche Mutationen auszulösen.
Ja genau, die sogenannte Genschere CRISPR-Cas ist dafür bekannt, dass sich damit das Erbgut besonders präzise und zielgerichtet verändern lässt und das in einer Genauigkeit und mit sehr geringen Kosten, wie das davor einfach nicht möglich war. Und für die Entwicklung dieses revolutionären Werkzeugs wurden die Molekularbiologinnen Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier 2020 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet. Das war nur 8 Jahre nach der Entdeckung und Entwicklung dieses Werkzeugs.
Seither hat sich viel getan. In der Wissenschaft war CRISPR ein echter Gamechanger. Die Methode und Weiterentwicklungen davon, die man allgemein so als Geneditierung bezeichnet, auf Englisch sagt man Genome Editing, die sind nicht nur in der Grundlagenforschung enorm wichtig. Man kann damit eben zum Beispiel sehr gut Funktionen einzelner Gene untersuchen, indem man sie ausschaltet und schaut, was das für eine Veränderung im Organismus hervorruft. Es gibt aber auch sehr viele konkrete Anwendungen davon, Bereichen von der Medizin bis zur Landwirtschaft. Und wir sprechen heute vor allem über Landwirtschaft. Bei uns im Studio ist Timo Künzle heute. Timo ist Journalist und Agraringenieur. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen auch von mir, Timo. Du beschäftigst dich ja intensiv mit moderner Landwirtschaft in der Theorie, aber auch in der Praxis. Du hast kürzlich dazu auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Landverstand. Welche Chancen bergen denn deiner Meinung nach neue Gentechnikmethoden wie CRISPR für die Landwirtschaft?
Die Chancen liegen einfach aus meiner Sicht darin, dass wir das, was wir, wie schon angesprochen, seit 10.000 Jahren machen, nämlich Pflanzen nach dem Willen oder nach unseren Zwecken zu verändern und zu verbessern, dass wir das jetzt mit Methoden machen können, die sehr viel präziser und sehr viel schneller funktionieren, als das bisher der Fall war. Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, das ist alles überhaupt eigentlich nicht notwendig, weil wir haben doch viele Sorten schon seit hunderten Jahren, die sogenannten alten Sorten, die auch gewisse gute Eigenschaften mit sich bringen in der Tat. Aber die Umweltbedingungen, die verändern sich einfach ständig. Wir haben sowas wie den Klimawandel, es kommen neue Schädlinge. Auch ohne den Klimawandel wäre es so, dass sich Schädlinge anpassen an Pflanzen und dass die Resistenzen überwinden. Das heißt, die Notwendigkeit, Pflanzen zu verbessern und zu züchten, die wird nie aufhören, auch mit Gentechnik nicht. Aber wir haben dann einfach ein Werkzeug, was schneller und besser funktioniert, das wir meines Erachtens auch nicht ignorieren und liegen lassen sollten.
Wir stehen da ja vor sehr großen Herausforderungen. Du hast die Klimakrise angesprochen. Ökosysteme verändern sich stark, auch lokal. Es gibt sehr unterschiedliche Entwicklungen der Wettermuster. Aber auch die Weltbevölkerung wächst ja rasant. Das heißt, wir haben auch das Thema der Ernährungssicherheit, das da drinnen ist.
Die Herausforderungen sind einfach riesig. Also es ist zu erwarten, dass in 20, 30 Jahren wir von einer Weltbevölkerung von an die 10 Milliarden sprechen. Wenn man sich überlegt, noch im Jahr 1800 waren wir weniger als eine Milliarde. Also ich finde diese Zahlen und diese Entwicklung immer wieder so faszinierend. Und das ist wirklich die Basis von allem, über das wir eigentlich reden sollten, dass wir sehr viel mehr Menschen heute sind und dass wir nochmal einige mehr werden. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass die Menschheit eben, um Nahrungsmittel zu erzeugen, Land auch in Anspruch nimmt und dass das Auswirkungen hat eben auf den Klimawandel und auch auf Artenverlust. Also wenn man sich überlegt, dass in Südamerika und auch in Afrika, wo wir gar nicht so oft hinschauen wie nach Südamerika, noch immer Regenwälder gefällt werden, gerodet werden, Moore trockengelegt werden, was immense Auswirkungen aufs Weltklima hat. Und wenn wir es schaffen, dass wir auf weniger Land mehr Nahrungsmittel erzeugen und das auf möglichst nachhaltige Weise, dann können wir diesen Druck von diesen Landflächen runternehmen oder zumindest ein bisschen reduzieren. Und das würde sich dann positiv auswirken eben auf Klimawandel und auch Biodiversitätsaspekte.
Das sind natürlich sehr wichtige Punkte. Hast du da ein paar konkrete Beispiele, inwiefern neue Gentechnikmethoden helfen könnten angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie Klimakrise, Bevölkerungsentwicklung, aber auch eben das Artensterben?
Also im Prinzip kann man mit diesem Werkzeug jetzt viele Wege verfolgen oder viele Eigenschaften bei Pflanzen versuchen zu verbessern. Und im Idealfall, oder über was wir zum Beispiel viel reden, ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Denn das soll eigentlich reduziert werden, weil jedes Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln hat natürlich auch, wenn man so will, Nebenwirkungen und sorgt dort auf dem Feld eben zumindest für eine geringere Artenvielfalt, weil ich ja möchte, dass meine Nutzpflanzen dort wachsen und nicht sozusagen, das ist ja nicht in erster Linie ein Biotop. Und jetzt gibt es dort Anwendungen, wo man eben versucht, die Pflanzen von sich aus resistent zu machen gegen bestimmte Krankheiten, gegen Viren, Bakterien, Pilze oder auch Insekten. Und wenn man das schafft, und solche Beispiele gibt es auch übrigens auch schon bei der sogenannten alten Gentechnik, auch wenn da nicht so gerne darüber gesprochen wird, auch dort gibt es schon insektenresistente Pflanzen, die nachgewiesenermaßen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren konnten. Und wenn wir das zum Beispiel schaffen, also ich habe mal geschaut, gerade gestern noch, es gibt eine Datenbank im Internet, wo 740 Forschungsprojekte zu genomeditierten Pflanzen gelistet sind. Und von denen beschäftigen sich also über 190 mit solchen Toleranzen gegen biotische und abiotische Stressfaktoren. Also das heißt gegen Krankheiten, Schädlinge und so weiter auf der einen Seite und eben Hitze, Trockenheit und andere abiotische Stressfaktoren.
In Sachen Nachhaltigkeit ist das natürlich sehr wichtig, diese Forschung, die da passiert. Wie die Genschere im Klimawandel helfen kann, haben wir auch Ortrun Mittelsten-Scheid gefragt. Sie ist Molekularbiologin und forscht am Gregor-Mendel-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Ich möchte keine übersteigerten Erwartungen erfüllen. Geneditierung und Pflanzenzucht ist kein Allheilmittel, um mit der Klimakrise fertig zu werden. Dazu haben wir sehr viele andere, sehr viel wirkungsvollere Methoden, um die Probleme damit einzugrenzen. Was die Pflanzenzüchtung aber leisten kann, sind Beiträge dafür, unsere Kulturpflanzen besser an die erschwerten Bedingungen anzupassen und Eigenschaften zu erzielen, die auf konventionellem Wege nicht oder nicht so schnell oder nicht so leicht erzielbar sind. Und das ist der Beitrag, wo es mir sehr schwer fiel, darauf verzichten zu wollen, aufgrund von übersteigerten Sicherheitsbedenken, die keine wissenschaftliche Basis haben.
Für Mittelsten-Scheid ist die Geneditierung also nicht die Lösung, aber ein Teil der Lösung, auf den wir nicht verzichten sollten. Dürreresistentere Pflanzen zum Beispiel herzustellen, ist eine sehr komplexe Angelegenheit, aber die Forschung dazu nimmt Fahrt auf, du hast das schon angesprochen, Timo, und die ist auch sehr wichtig. Die Möglichkeiten, Nutzpflanzen eben sehr schnell auch an ganz lokale Gegebenheiten anzupassen, wird in Zukunft auch immer wichtiger werden.
Ortrun Mittelsten-Scheid erwähnt auch die restriktive gesetzliche Regelung von neuen Methoden der Gentechnik wie eben CRISPR in der Pflanzenzucht, auch wenn man es vergleicht mit früheren Gentechnikmethoden. Und da ist ja die Gesetzgebung tatsächlich vielleicht ein wenig schizophren, könnte man sagen. Oder wie siehst du das, Timo?
Ja, schizophren ist wahrscheinlich das Wort, was umgangssprachlich das beschreibt, was eigentlich längst Konsens in der Wissenschaft ist. Also ich habe mir das auch nochmal extra rausgesucht. Es gibt von 3 Wissenschaftsakademien, darunter die Leopoldina, eine der renommiertesten Naturforscherakademien in der Welt, eine Stellungnahme aus dem Jahr 2019 zu diesem Thema. Und dort wird halt eben wörtlich niedergeschrieben, dass so wie wir derzeit das Thema Gentechnik regeln, dass das, Zitat, nicht mehr rational zu begründen ist. Und das ist eigentlich genau das. Das heißt eigentlich umgangssprachlich, was wir da machen, ist reiner Blödsinn und eigentlich schizophren, weil wir Pflanzen nach dem Werkzeug beurteilen, mit der sie gezüchtet wurden und nicht nach den Eigenschaften. Das ist ungefähr so, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, Fahrradfahren, ja, um das mal als Beispiel herzunehmen. Wir sind uns alle einig, glaube ich, dass Fahrradfahren ein Weg sein kann, Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor zu reduzieren und gesund ist und Bewegung verschafft und so weiter. Das wäre jetzt so, als würden wir sagen, wir machen einen Unterschied zwischen von Hand zusammengeschraubten Fahrrädern und von Robotern zusammengeschraubten Fahrrädern. Und den Roboterfahrrädern, den erlegen wir jetzt noch zusätzliche Sicherheitsprüfungen auf und bürokratische Hürden, die den ganzen Prozess immens verteuern, statt dass wir einfach nur so wie bei den von Hand zusammengeschraubten Fahrrädern schauen, ob die Bremsen noch funktionieren und ob der Rahmen richtig zusammengeschweißt ist. Und das ist einfach nicht erklärbar, nicht vernünftig und auch kontraproduktiv in Sachen all der Probleme, die wir jetzt besprochen haben schon.
Wenn wir da jetzt ein bisschen konkret schauen, welche Folgen das hat, was bedeutet denn das für die Landwirtschaft konkret in Europa und vielleicht auch gerade für kleinere landwirtschaftliche Betriebe, dass diese Regeln so restriktiv sind in der Europäischen Union?
Naja, also konkrete Auswirkungen hat es erstmal vielleicht gar nicht, aber es ist so, dass die Landwirte und die Landwirtinnen dadurch nicht am Fortschritt teilhaben können, den wir haben könnten, wenn wir da weniger restriktiv vorgehen. Wie schon angesprochen, die Notwendigkeit, Pflanzen zu verbessern und zu züchten, die wird immer gegeben sein. Und wir lassen jetzt einfach ein Werkzeug liegen, mit dem wir schneller und präziser arbeiten können. Das heißt, statt über zum Teil sehr hypothetische Risiken zu sprechen, müsste man auch mal drüber sprechen, dass es eigentlich ein großes Risiko ist, eine Technologie nicht zu nutzen. Und das ist das, was wir momentan machen. Wir lassen diese Technologie liegen, obwohl wir sie eigentlich dringend bräuchten. Wie gesagt, nicht als Allheilmittel, aber als zusätzliches, wichtiges und gutes Werkzeug. Und traurigerweise ist es ja so, dass ausgerechnet jene Gruppen, denen wir in Sachen Klimawandel zum Beispiel gerne zuhören und die uns immer wieder daran erinnern, dass es dringend notwendig ist, alles zu tun, um hier Verbesserungen beizubringen und den Klimawandel einzudämmen, ausgerechnet jene Gruppen ignorieren beim Thema Gentechnik den Stand der Wissenschaft und leugnen auch den Konsens der Wissenschaft, den es dort gibt. Und das ist natürlich besonders traurig und bedauerlich eigentlich.
Ja, welche Risiken beim Einsatz von neuer Gentechnik zu beachten sind und was die Wissenschaft dazu sagt, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fasten? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
Viele Menschen lehnen Gentechnik ja ganz grundsätzlich ab, aus Angst vor ungeahnten Risiken für die Umwelt, auch für den Menschen selber, wenn das in Nahrungsmitteln steckt. Das rührt vor allem von der klassischen Gentechnik, die du vorhin schon erwähnt hast, bei der häufig transgene Organismen produziert werden, also wo artfremde Gene in einen Organismus eingeführt werden, um eben Eigenschaften zu verbessern, zum Beispiel in Pflanzen. Mit der Geneditierung hat man ja aber jetzt auch ganz andere Möglichkeiten. Man kann Pflanzen durchaus ohne Fremdgene verändern und am Ergebnis, am Produkt, am Fahrrad, wie du das vorher genannt hast, würde man überhaupt nicht bemerken, ob das jetzt eine Pflanze ist, die sich von selbst natürlich verändert hat, ob es eine Pflanze ist, die mit den herkömmlichen Zuchtmethoden verändert wurde, die wir seit vielen Jahrzehnten überall zugelassen haben und zu uns nehmen, oder ob das eben zum Beispiel mit der Genschere gemacht wurde. Die Molekularbiologin Ortrun Mittelsten-Scheid plädiert daher dringend dafür, nicht die Methode zu bewerten, sondern das Produkt.
Die möglichen Risiken in neuen Technologien sind immer vorhanden, die will ich auch nicht leugnen. Aber wir müssen die Risiken im Zusammenhang sehen mit unseren bisherigen Erfahrungen. Und in meinen Augen gibt es keinerlei Anlass, eine gezielte Veränderung eines bekannten Genes für gefährlicher zu halten als die konventionelle Mutagenese-Züchtung, die darauf basiert, dass wir die Pflanzen mit Chemikalien, mit Bestrahlungen verändern, wo wir viele gleichzeitig entstehende Mutationen an anderen Stellen des Genoms haben. Und mit denen gehen wir ganz normal um und von denen sind auch nachweislich keine besonderen Risiken entstanden bisher.
Timo, wie siehst du das? Was sagst du zu den Risiken von Gentechnik? Und was denkst du, woher kommt diese große Skepsis gegenüber Gentechnik in weiten Teilen der Bevölkerung?
Ja, es ist genau, wie es eigentlich eben schon gesagt wurde. Wir haben in Wahrheit alle längst schon Gentechnik auf unserem Teller, weil es gibt ja eben diese drei Formen von Gentechnik im Grunde, von denen eine eben diese Mutagenese-Züchtung ist, die klassische Mutagenese-Züchtung, wo mit Radioaktivität und so weiter gearbeitet wird. Das ist laut EU-Gesetzgebung Gentechnik, wird aber nicht so wie die andere klassische Gentechnik, wo man ein Fremdgen einpflanzt, bewertet, sondern so wie jede herkömmliche Züchtung. Das heißt, übersetzt, Gentechnik kann ich auch auf einem Teller haben, wenn dort ein Bio-Siegel oder ein ohne Gentechnik-Siegel drauf ist. Und wenn man über Transparenz und über Offenheit gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten spricht, dann sollte man das auch erwähnen, was von gewissen Gruppen aber genau absichtlich sozusagen verschwiegen wird, weil es natürlich die gesamte Botschaft und das gesamte Gedankenkonstrukt zum Einstürzen bringen kann. Letztlich kann jede Form der Züchtung ein theoretisches Risiko in sich bergen. Es könnte jetzt durch eine Mutation zum Beispiel eine Pflanze allergisch plötzlich werden oder zum Allergen werden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Kartoffel, die mal in den 60er Jahren gezüchtet wurde, wo ein erhöhter Solaningehalt zu verzeichnen war. Das ist ein natürlicher Inhaltsstoff der Kartoffel, ein pflanzeneigenes Pestizid, mit dem sich die Kartoffel gegen einen Schädling wehrt. Und in dieser Sorte war zu viel drin und da kann es einem schlecht werden, wenn man die isst. Und das ist mit konventioneller Kreuzungszüchtung passiert und das kann passieren, aber wir haben heute jede Sorte, die auf den Markt kommt, wird geprüft auf solche Eigenschaften. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass man das dann auch entdecken würde, wenn das passiert. Und zum anderen ist es so natürlich, dass durch diese neuen Züchtungstechniken, wenn ich nur ein Gen ganz gezielt verändere oder umschreibe, wo ich weiß, wo das ist und was für Eigenschaften dahinter stecken, dann ist natürlich das Risiko, dass ich da einen unerwünschten Stoff damit produziere, sogar sehr viel geringer als bei der klassischen konventionellen Züchtung. Woher die Angst kommt, ist schwer zu sagen. Ich glaube, da gibt es viele Gründe. Ein Grund ist möglicherweise, dass Essen etwas sehr zutiefst auch Emotionales und vielleicht auch Archaisches ist. Ja, also der Mensch isst schon immer, er muss essen, jeden Tag fast, zumindest regelmäßig. Wir nehmen da was auf und es geht durch unseren Körper hindurch. Das ist vielleicht etwas, was natürlich anders zu bewerten ist als Fahrradfahren. Und es herrscht halt so der weit verbreitete Glaube, dass man das alles möglichst natürlich haben will und dass es unverändert sein sollte und so weiter. Aber wenn man natürlich genau hinschaut, dann muss man wissen, dass so gut wie nichts von dem, was wir essen, hat noch irgendwie eine natürliche Form oder ist von der Natur uns geschenkt, sondern alles, was wir essen, wurde von uns Menschen eben schon seit tausenden Jahren verändert und in eine Form gebracht, sodass wir es besser vertragen, dass es uns besser schmeckt, dass es uns gut tut, dass es mehr Nährwert hat oder einen besseren Ertrag liefert. Und die Skepsis kommt einfach daher, dass das vielen Menschen als unnatürlich vorkommt und das natürlich von verschiedenen Interessensgruppen, auch Interessensgruppen mit wirtschaftlichen Interessen, uns noch heute jeden Tag eingeredet wird, dass man da vorsichtig sein muss und dass das was Gefährliches ist. Aber die Wissenschaft sagt eben genau das Gegenteil eigentlich.
Wenn man bei den wirtschaftlichen Aspekten ist, dann gibt es dann noch einen anderen Bereich, der sehr oft angeführt wird, eigentlich auch als Risiko eines offeneren Umgangs mit Gentechnik. Und zwar ist das die Befürchtung, dass vor allen Dingen Großkonzerne davon profitieren könnten, wenn wir das lockerer handhaben würden mit Gentechnik. Dass dann, wie man das auch von früherer Gentechnik kennt, dass große Agrarkonzerne Pflanzen entwickeln, die patentieren und alle anderen dann in eine Abhängigkeit geraten, weil sie dann immer nur dieses Saatgut kaufen können. Timo, was sagst du dazu? Nützt ein liberalerer Umgang auch mit dieser neuen Gentechnik vor allem den Großen?
Also ich bin jetzt kein Experte der Ökonomie oder auch keiner des Patentrechtes. Ich höre nur, dass selbst kleine und mittelständische Züchter, wie zum Beispiel die es in Österreich gibt, die Vorteile auch zum Ausdruck bringen von dieser Genschere und die Möglichkeiten, die sie damit eventuell hätten. Gleichzeitig sprechen sie sich aber dafür aus, dass wenn diese Pflanzen, wie es jetzt gewünscht und gefordert ist, wie herkömmliche Züchtungen betrachtet werden, dass man sie dann auch nicht patentieren kann. Das heißt, es ist keine gottgegebene Selbstverständlichkeit, dass genomeditierte Pflanzen automatisch patentierbar sein müssen. Es sind einfach zwei getrennte Bereiche. Man kann berechtigte Kritik an den Patenten an Pflanzen und so weiter ausüben. Das sehen auch viele Befürworter der neuen Züchtungstechniken durchaus kritisch. Aber wenn man das kritisiert, dann muss man eben an das Patentrecht ran und muss sagen, okay, wie regeln wir diese neuen Züchtungstechniken so, dass möglichst viele davon profitieren können? Das hat halt eben nichts damit zu tun, wie das naturwissenschaftlich zu bewerten ist, was auf dem Feld passiert. Das sind einfach zwei getrennte Dinge.
Auch Orton Mittelstenscheid findet nicht, dass eine Lockerung der Gentechnikgesetze nur Agrarriesen nützen würde. Im Gegenteil.
Das Argument kann ich nicht gelten lassen, weil das ist genau der Effekt der jetzigen strengen gesetzlichen Regelungen. Die Auflagen für alle geneditierten oder sonst wie genetisch modifizierten Pflanzen dermaßen hoch und strikt macht, dass es ausschließlich die großen Konzerne sind. Deswegen plädiere ich für die erleichterte Zulassung speziell von den geneditierten Pflanzen, die es eben leichter machen würden, solche Zulassungsverfahren zu bestehen und damit auch für kleinere Züchtungsbetriebe viel attraktiver und überhaupt denkbar wären als in der jetzigen Situation.
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass in der jetzigen Situation, wenn Gentechnik sehr streng geregelt ist, so wie das derzeit ist, dass es wahnsinnig aufwendig ist und sehr, sehr viel Geld kostet, überhaupt etwas damit zu entwickeln. Das heißt, in der jetzigen Situation sind das tatsächlich nur große, sehr finanzstarke Unternehmen, die sowas überhaupt probieren können. Ein kleineres Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, das vielleicht gerade Interesse daran hätte, Sorten zu entwickeln, die für eine bestimmte Region nur brauchbar sind, weil die sich durch den Klimawandel verändert, aber jetzt nicht für den großen Massenmarkt der Welt gedacht ist, die hat eigentlich im Augenblick nicht wirklich eine Chance, so etwas umzusetzen.
Und dort, wo Genomeditierung heute schon so bewertet wird wie herkömmliche Kreuzungen, zum Beispiel in den USA, dort sehen wir durchaus, dass kleinere Firmen Sorten auf den Markt bringen, die sozusagen nicht beeinflusst sind von Großkonzernen. Also da gibt es zum Beispiel eine Sojabohne, die ein verbessertes Fettsäuremuster hat, also die quasi gesünder ist beim Verzehr, weil dort mehr Fettsäuren drin sind, denen gesundheitlich positive Wirkungen zugeschrieben werden. Die wurde von einer Firma auf den Markt gebracht, die kein Mensch kennt. Und es ist also eher das Gegenteil zu erwarten, dass wenn wir das liberalisieren und den Wissensstand der Wissenschaft anpassen, dass dann auch kleinere Firmen davon profitieren können. Oder zum Beispiel, dass auf Universitäten auch sozusagen Forschung betrieben wird, die dann wieder Firmen zur Verfügung gestellt wird, die damit bessere Sorten auf den Markt bringen können.
Trotz solcher Beispiele ist es ja merkwürdigerweise so, dass in Europa beispielsweise auch die Biobranche da sehr auf der Bremse steht für eine Liberalisierung der neuen Gentechnikmethoden. Wie siehst du das? Welche Chancen hätten solche neuen Methoden speziell für den Biolandbau und wieso steht die Branche da auf der Bremse?
Also es gibt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, eigentlich müsste die Biolandwirtschaft die erste sein, die sagt, wir wollen diese neuen Sorten und diese neuen Züchtungstechniken nutzen, weil im Prinzip kann man damit Pflanzen erzeugen, die genau das sind, was die Biolandwirtschaft eigentlich haben will, nämlich Pflanzen, die von sich aus gesünder sind und von sich aus sich gegen Schädlinge und Krankheiten wehren können, die also weniger anfällig sind. Und dadurch brauche ich weniger Pflanzenschutzmittel, die übrigens auch in der Biolandwirtschaft zum Teil eingesetzt werden, was auch viele Menschen nicht wissen. Also all unsere Kulturpflanzen sind sozusagen darauf getrimmt, uns einen Ertrag zu liefern oder bestimmte Teile der Pflanzen viel davon zu liefern. Und sie sind nicht mehr sozusagen genetisch so ausgestattet, dass sie in der Wildnis, so wie ihre wilden Verwandten, überleben können. Das heißt, jede Nutzpflanze, ob sie nun auf dem Biofeld wächst oder auf dem konventionellen, braucht den Schutz und die Hege des Menschen. Und insofern wäre das da in der Tat eine echte Biopflanze, so eine genomeditierte Pflanze. Nur sie ist halt keine Biopflanze nach Stand der jetzigen Regelungen, die ein Biosiegel bekommen darf. Warum das so ist, ja, also ich glaube, es war so eine der drei Kriterien, die sozusagen Biopflanzen ausmachen, ist eben, dass man sagt, wir verwenden keine synthetischen Pflanzenschutzmittel, sondern nur natürliche. Wir verwenden keinen synthetischen Dünger und wir verwenden keine Gentechnik. Und wenn man jetzt das, was wir da reden, neue Züchtungstechnik als Gentechnik sieht, dann tut sich natürlich die Branche schwer, plötzlich zu sagen, ja, okay, wir verwenden jetzt doch Gentechnik. Also obwohl natürlich diese andere Form der Gentechnik, nämlich die Mutagenese-Züchtung, die klassische, schon jetzt Teil der Biolandwirtschaft ist. Also man merkt, es ist alles ein riesenkompliziertes Konstrukt, was eigentlich in einem normalen Gespräch kaum zu erklären ist. Es ist ein Riesendurcheinander. Und wir sollten eigentlich die ganze Gesetzgebung nochmal neu auf die Füße stellen und den Stand der Wissenschaft anpassen, sodass man sich dann auch auskennt und dass es alles logisch und nachvollziehbar wird.
Das ist in anderen Teilen der Welt ja durchaus auch bereits der Fall. Du hast vorhin schon die USA erwähnt, aber auch Kanada, einige südamerikanische Staaten oder auch China haben da einen sehr viel liberaleren Umgang mit neuen Gentechnikmethoden. Und das hat natürlich Auswirkungen auch direkt für die Wissenschaft. Also zum einen kommt der absolute Großteil an bisher entdeckter, entwickelter neuen Pflanzen mit diesen Methoden kommen aus diesen Ländern. Und zum anderen ist es halt auch so, dass es eigentlich für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Bereich eigentlich interessanter ist, dorthin zu gehen, wo man einerseits damit rechnen kann, dass die eigenen Entwicklungen auch wirklich mal auf den Markt kommen, im Geschäft liegen, aber auch wo überhaupt Freilandversuche durchführbar sind. Das ist eigentlich in der Europäischen Union de facto nicht möglich, weil eben die Hürden so groß sind und die Kosten so groß sind, dass sich eine österreichische Universität das nicht leisten kann, irgendwo in Niederösterreich einen kleinen Feldversuch zu machen. Darauf haben immer wieder auch österreichische Forschungsinstitutionen aufmerksam gemacht. Jetzt erst kürzlich wurde ein offener Brief veröffentlicht der wichtigsten österreichischen Forschungsinstitutionen, da sind Universitäten dabei, die Österreichische Akademie der Wissenschaft, in dem sie eben genau in dieser Debatte, die in der EU gerade herrscht, fordern, dass man die neue Gentechnik viel mehr nach wissenschaftlichen Fakten beurteilen soll und nicht nach ideologischen Gesichtspunkten.
Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass es überraschend ist, dass gerade beispielsweise Umweltschutzorganisationen, die sich ja in Bezug auf Klimaschutz oder Artensterben sehr wohl auf den Stand der Wissenschaft und auf die aktuelle wissenschaftliche Forschung stützen, beim Thema Gentechnik sehr zurückhaltend sind und teilweise sogar wissenschaftsleugnerische Argumente in den Diskurs werfen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist, dass gerade bei diesem Diskurs die wissenschaftlichen Fakten irgendwie nicht so durchdringen und auch Gruppen, die sich sonst sehr für die Wissenschaft einsetzen und dafür, dass wissenschaftliche Tatsachen Gehör finden, das abstreiten, leugnen oder den Diskurs in eine andere Richtung versuchen zu bringen?
Genau erklären kann ich es mir nicht. Ich glaube nur, dass da auch irgendwie ganz viel Psychologie im Spiel ist. Also diese ganzen Umweltschutzgruppen, die werden meistens geleitet von inzwischen wahrscheinlich auch in die Jahre gekommenen älteren Männern, die halt sozialisiert wurden in den 60er und 70er Jahren, wo die Umweltbewegung an Fahrt aufgenommen hat und die dort dann später, als das Thema Gentechnik aufgekommen ist, schon in den 80er, 90er Jahren, die sich einfach dafür entschieden haben, wir sind dagegen und die seitdem das als Wesensmerkmal von sich selbst sehen, Gegner der Gentechnik zu sein. Und jetzt geht es wahrscheinlich um ein gekränktes Ego oder darum, dass man sich natürlich wir Menschen uns generell schwer tun zu sagen, Leute, ich habe mir das nochmal angeschaut, ich habe mich getäuscht, ich habe jetzt 20 Jahre lang eigentlich was erzählt, was so nicht haltbar ist. Das könnte man ja eigentlich tun und ich würde für jedem den Hut ziehen, der das tut, weil das zeigen würde, dass man eben mit der Wissenschaft mitgeht. Auch die Wissenschaft ändert sich eben und die Wissenschaft als System anerkennt, wenn sie sich getäuscht hat und sagt, okay, wir haben das vor 30 Jahren eigentlich alles nicht so gesehen, wie man es heute sehen muss. Wir verändern uns. Das erwarte ich eben auch von Umweltschutzorganisationen, dass sie mit der Wissenschaft mitgehen und ihre Meinung dann auch irgendwann einmal ändern, wenn sich jahrzehntelang die Beweise aufgestapelt haben, dass man sich getäuscht hat.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch jetzt in der aktuellen Debatte noch sehr oft zu hören sein wird. Derzeit wird ja in der Europäischen Union intensiv über mögliche Lockerungen dieser neuen Gentechnik diskutiert. Ich glaube, was heute schön rausgekommen ist, ist, dass oft auch eine gewisse Verklärung vielleicht von Natürlichkeit und von Natur auch hinter der pauschalen Ablehnung von Weiterentwicklungen in der Pflanzenzucht steckt. Wenn wir uns überlegen, natürlich ist eigentlich nichts, was wir so essen. Also wenn man das jetzt rein aus dem Wildpflanzenbereich sich ansieht, sozusagen kein Obst, kein Gemüse, sieht natürlicherweise so aus, wie wir es kennen.
Und auch der Prozess der Landwirtschaft ist alles andere als natürlich und war noch nie natürlich. Weil man muss sich ja nur mal anschauen, wenn man Natur als etwas definiert, was passiert, wenn der Mensch sich raushält, dann gäbe es keinen Acker, dann gäbe es nirgendwo auf der Welt ein Feld oder einen Acker. Weil das gibt es nicht in der Natur, dass irgendwo die blanke Erde da liegt und nur eine bestimmte Pflanzenart wächst, die wir haben wollen. Das heißt, die Natur, so hart das für manche klingen mag, aber die Natur schenkt uns nichts von sich aus, sondern wir müssen der Natur immer ein Stück weit das abringen, was wir zum Essen brauchen. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Naturgesetze und die Bedürfnisse der Natur sozusagen ignorieren dürfen. Natürlich braucht es irgendwo ein Zusammenspiel und ein gegenseitiges Aufeinanderachten, wenn man das so sagen will. Aber die Natur an sich von sich aus schenkt uns nichts.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt. Timo Künzler, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio und das interessante Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Weiterführend zum Thema Gentechnik in der Pflanzenzucht hat unser Schwestern-Podcast Edition Zukunft mit der Molekularbiologin Ortrud Mittelsten-Scheidt gesprochen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Wir verabschieden uns mit dieser Folge in die Sommerpause.
Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Am 6. September geht es wieder weiter mit Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Grubitz produziert.
Schönen Sommer euch und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
CRISPR is the basis of a revolutionary gene editing system. One day, it could make it possible to do everything from resurrect extinct species to develop cures for chronic disease.
Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?
Wie wird der Ukraine-Krieg enden?
Und warum wird alles immer teurer?
Ich bin Tobias Holub.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.